Das Thema heute Morgen lautet vier Prinzipien biblischen Glaubens. Und wir werden einen Schrifttext bedenken aus Markus 8, 1 bis 13. Es geht um nichts mehr und weniger als um den Glauben. Und für den, der mich nicht kennt, ein paar Takte zu mir selbst. Meine Wiege stand im Münsterland. Münsterland ist ebenso streng katholisch wie Oberbayern. Und zumal auch meine Mutti aus Wien stammt und ein echter Wiener war ebenso streng katholisch. Und so bin ich auch im katholischen Elternhaus groß geworden. Mit Überzeugung war ich engagiert in der Kirche. Ich war nicht nur einfach ein Mitläufer, der ab und zu mal in die Messe ging. Und ich war auch davon überzeugt über die Richtigkeit. Und ist das das Fundament biblischen Glaubens? Wenn wir uns an Menschen halten, sei es dann an den Papst oder an die Heiligen und alles, was damit verknüpft ist. In dem Hebräerbrief, Kapitel 11, ab Vers 1 lesen wir: Es ist aber der Glaube eine Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein paar Verse weiter, Vers 6, heißt es dann: Ohne Glauben ist unmöglich, ihm zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Glaube fixiert sich an einer einzigen Person, den Sohn Gottes, den Gottvater selbst in die Welt geschickt hat. Seine Lebensbiografie begann im Stall zu Bethlehem bis zur Hinrichtung am Kreuz. Seine glorreiche Auferstehung ist das Signal, wahres Leben ist möglich, nur Christus allein. Wenn mir das jemand, und du, Martin, mir damals über den Weg gelaufen wärst, in den 60er Jahren, hör mal, dein Glaube stimmt nicht, du musst umkehren, hätte ich gesagt: Hör mal, du hast ein Rad ab, deshalb glaube ich dir nicht, das kann nicht stimmen. Für mich war es obligatorisch klar, sowohl zu den Marienandachten in den Marienmonaten, Mai, Oktober, das Rosenkranzgebet, alles der Gang zur Messe, und als ich dann 1965 vom Pfarrer gebeten wurde, die katholische Jugendarbeit zu übernehmen, war ich dann mit Feuer und Flamme dabei, nahm die jungen Leute mit zu den Exerzitien und Wallfahrten, bei den Fronleichnamsprozessionen ging ich mit der Fahne voran und war voll überzeugt von der Richtigkeit. Und bei Gott genügt das ja nicht, das wissen wir. Und da griff Gott auf sehr dramatische Weise ein. Mein Vater hatte im Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg bei Leningrad eine Hirnverletzung, war Kriegsinvalide. Mein älterer Bruder, mitten im Studium im Jahre 68, bekam plötzlich heftiges Rheumaleiden. Studium abbrechen, Invalide. Ein Jahr später meine Mutti, plötzlich innerhalb von 14 Tagen querschnittsgelähmt. Tag für Tag. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutete in unserer Familie? Und meine jüngeren Geschwister waren noch Teenager. Und es trief uns so um. Und da vergesse ich auch den Tag nicht, wo dann im Frühjahr 1970 mein Vater umstürzt in der Küche wie ein Baum. Und ich erlebe den ersten epileptischen Anfall an der Seite meines Vaters. Ich stehe hilflos daneben. Ich begreife die Welt nicht mehr. Und als mein Vater zu sich kommt, sagt er: Robert, ich bin am Ende. Bitte übernimm du den Haushalt, ich kann nicht mehr. Und das habe ich dann auch getan. Und als es dann mit meiner Mutter von einem Krankenhaus zum anderen und die Ärzte vor einem Rätsel standen und keiner mehr helfen konnte, kam meine Mutti nach Hause und dann kam häusliche Pflege dazu. Und was mich dann als junger Mensch mit 21 Jahren umtrieb, war dann die bohrende Frage: So, Robert, jetzt bist du dran in der Reihenfolge in deiner Familie als Zweitältester. Und das kann ja ganz schnell gehen, ne? Unfall, Gehirnschlag, egal was passiert. Und wenn du selber Pflegefall bist, wo Du bleibst so dann mit deiner Werkgerechtigkeit, und davon war ich überzeugt, und jeder, der aus dem Katholizismus kommt, weiß, was das für einen Wert hat, was du in den Sakramenten bekommst, in der Anbetung zu Maria, wird erst dann Wirklichkeit in deinem Glaubensleben durch die Werkgerechtigkeit. Und wenn du das nicht mehr kannst, bist du verloren. In dieser Zeit, das war im Herbst 1970, zerbrach mein katholischer Glaube wie ein Kartenhaus. In meiner inneren Verzweiflung kannte ich aber keinen bibelgläubigen Menschen in meiner Heimatstadt. Und dann griff ich zum Neuen Testament in der Suche nach Grundwerten des Glaubens. Und dann stieß ich im Römerbrief auf dieses große Geheimnis: Christus ist gestorben für deine Schuld. Und das Leiden und Sterben unseres Heilandes ging mir dann so klar auf: die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird dem Glaubenden geschenkt aus Gnade. Das kannst du dir nicht verdienen. Und das revolutionierte mein ganzes Leben. Ich habe am Donnerstag einen Abend gehalten über den Katholizismus. Was dann in den Jahren weiterging, war schon höchst spannend. Wie ich dann erstmal noch in der Kirche blieb, um in der Jugendarbeit das Evangelium lieb zu machen, und wie dann Schritt für Schritt auch die Priester immer nervöser wurden in meiner Heimatstadt und die Meldung an den Bischof in Münster, und der wiederum ein Mobbing gegen mich in Gang setzte. Das ist eine abenteuerliche Geschichte für sich, wie ein Abend. Aber ich kann nur staunen, wie gnädig unser Herr ist. Glaube ist eine feste Zuversicht an das, was man nicht sieht. Glauben an Christus, dem lebendigen Sohne Gottes. Nebenbei gesagt, meine Frau stammt aus Russland, die Geschichte ihrer Familie ist eng verknüpft mit einigen, die hier bei euch, die von daher kommen. Und der Großvater meiner Frau war 10 Jahre in Vorkuta, hinter dem Polarkreis in der Gefangenschaft. Und auch meine Schwiegermutter, als 12-jähriges Kind mit ihrem Bruder in die Verbannung verschickt wurden und musste als Kind im Bergbau arbeiten. Mehr brauche ich euch nicht erklären, was das bedeutet. Dass sie heute im Alter natürlich Schäden davon getragen hat, kann ja nicht anders ausbleiben. Aber ungebrochen in ihrem Glauben bis heute, Gott sei Dank. Weil die Autorität des Sohnes Gottes über unser Leben steht, auch wenn es durch Tiefen geht. Und darum geht es mir in dem biblischen Text. Tiefen können wir über uns hereinschneiden, die wir uns nicht aussuchen. Und wir wohnen in Gummersbach und wir sind beschenkt mit 8 Kindern. Und dann weiß ich also, genug zu erzählen und ein spannendes Leben von Höhen und Tiefen, die man auch mit Kindern erlebt, natürlich. Aber der Herr hat uns noch nicht im Stich gelassen. Und da bin ich sehr dankbar. Wenn wir uns jetzt dem Bibeltext zuwenden, Matthäus Evangelium, Kapitel 8, ab Vers 1. Jesus kommt vom Berg herab. Matthäus 8, ab Vers 1. Matthäus 8, ab Vers 1, Entschuldigung für den Versprecher. In den Kapiteln vorher, 5, 6, 7, finden wir die Bergpredigt, und von diesem Berg kam Jesus herab. Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach, und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm: Sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ihn ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, gehe hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen, von Osten und von Westen, und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde zu derselben Stunde gesund. In diesen beiden Begegnungen mit diesen beiden Menschen finden wir vier Prinzipien biblischen Glaubens. Einmal: Herr, wenn du willst. Das zweite: Herr, du kannst. Das dritte: Ich bin's nicht wert. Und das vierte: Sprich nur ein Wort. Vergegenwärtigen wir uns die Situation, die sich am Fuße des Berges hier abspielt. Die ganze Volksmenge kam mit Jesus vom Berg herab. Hier fehlt jede Zahlenangabe. Waren es 1000 oder mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Hier geschieht etwas Außergewöhnliches. Ein Aussätziger kommt zu ihnen. Wenn man die Lage eines Aussätzigen bedenkt, dann war das schon schlimm. Aussatz war eine todbringende Krankheit. Man verfault am lebendigen Leibe. Erst vor ein paar Jahren hat man medikamentös so weit etwas geschafft, dass die Krankheit zum Stoppen gebracht werden konnte. Mehr aber auch nicht. Heilungsprozess null. So war die Situation. Wer von dieser Krankheit gezeichnet war, war ein Todeskandidat. Höchst ansteckend und gefährlich. Darum mussten die Aussätzigen aus der Familie, aus der Dorfgemeinschaft verstoßen werden. Weg in die Ghettos. Wohin? In Ruinen, in Höhlen oder in den Tälern der Aussätzigen. So war die Lebenslage eines Aussätzigen. Das muss man sich mal menschlich vergegenwärtigen, was das bedeutet an Leid und Not. Wie waren die Zustände in den Tälern der Aussätzigen? Hygiene, medizinische Pflege, war nichts da. Es mag fürchterliche Exzesse gegeben haben. Ständiges Sterben, Leichengeruch, Verwesungsprozess. Keine Hygiene. Es muss fürchterlich nach allen menschlichen Gerüchen gestunken haben. Und dann die Brutalität der Häftlinge untereinander. Wenn gläubige Häftlinge, auch mit dem Johann Janssen, mit dem ich damals im März 1981 das erste Mal in Traunreuth war, Bruder Janssen sagte: Kannst du dir vorstellen, dass unter den Häftlingen in den Straflagern Sibiriens wahnsinnig vor Hunger einander erschlagen haben wegen ein Stück Brot oder einen Löffel Suppe? Brutalität und Gemeinheit habe ich doch live erlebt, sagte er mir. Und aus den Dokumenten, den Konzentrationslagern während des Nationalsozialismus, weiß man genau um solche Dinge. Da ist man nur erschüttert, wie weit ein Mensch absinken kann. Aber die Zustände müssen da schlimmer gewesen sein. Und wer Barmherzigkeit hatte mit den Aussätzigen und dann an einem Depot etwas an Nahrungsmittel oder abgetragene Kleidung ablegte, musste aber schnell wieder verschwinden, um einen Nahbereich aus dem Weg zu gehen, wegen der Tröpfcheninfektion infiziert zu werden. Und dann der Wettlauf der Aussätzigen. Wer kommt als Erster hin an diese Stelle, wo das abgelegt wurde? Der Erste hatte natürlich die besten Chancen, das Beste zu bekommen. Welche brutalen Szenen sich da abgespielt haben mögen? Ich glaube, da reicht unsere Fantasie nicht aus, das auszumalen. Können wir uns vorstellen, dass dieser Aussätzige daraus wollte? Hat nicht jeder von uns einen Selbsterhaltungstrieb vom Schöpfer bekommen? Bitte schön, wie geht es uns denn, wenn wir eine ganze Nacht Zahnschmerzen hatten und voll Schmerzen nicht schlafen konnten. Wenn wir als Christusgläubige solche Stunden ausnutzen zum Gebet, ist es ja eine feine Sache. Aber die Schmerzen bleiben und dann gehen wir am anderen Morgen doch wohl zum Zahnarzt. Oder wir gehen ins Krankenhaus, wenn uns eine andere Situation umtreibt und die Schmerzen unerträglich sind. Warum tun wir das denn? Niemand von uns geht doch zum Arzt oder ins Krankenhaus, nur weil es zu Hause zu langweilig geworden ist und man gerne ein Glaubensgespräch mit dem Personal und mit dem Arzt führen möchte. Aus evangelistischen Motiven gehst du nicht ins Krankenhaus und legst dich da ins Krankenbett. Du tust es, weil der Selbsterhaltungstrieb dich auf die Beine bringt. Und hier hat auch jeder Aussätzige vom Schöpfer her den Selbsterhaltungstrieb bekommen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Der Selbsterhaltungstrieb, man möchte gesund werden, da spricht der logische Sachverstand dagegen, aussichtslos, du bist ein Todeskandidat, wenn es für andere hilft, zum Arzt zu gehen. Für dich als Aussätzigen nicht. Du bist Todeskandidat. Kann man das mal menschlich nachvollziehen, was das bedeutet? Und da sind innere Kämpfe, die sich dann abspielen. Der Selbsterhaltungstrieb und der logische Sachverstand. Und es muss sich unter den Unterkünften der Aussätzigen etwas herumgesprochen haben. Von diesem Wanderprediger von Nazareth, Jesus Christus. Der ist imstande, Tote lebendig zu machen. Er ist imstande, die Speisung der 5000. Er ist imstande, Lahmen gehend und Blinde sehend zu machen. Wenn das wahr ist, fragt sich dieser Aussätzige, dann gibt's doch noch eine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die er daraus schöpft, gepaart mit seinem Selbsterhaltungstrieb, bringt ihn auf den Weg heraus aus dem Tal der Aussätzigen. Wie mögen seine Leidensgenossen darauf reagiert haben? Darüber schweigt die Bibel. Für mich auf der Fragenliste in der Ewigkeit, mal ihn zu interviewen. Wie ist es dir da ergangen? Könnte es sein, dass der ein oder andere seiner Leidensgenossen gesagt haben, hör mal, wo willst du denn hin? Was, du willst zu den Gesunden? Ja, du bist doch wohl verrückt geworden. Die werden dich verjagen, du kommst schneller wieder zurück. Oder werden dich steinigen, und das war ja auch üblich in Israel, dass ein Aussätziger, wenn er zu nahe kam, gesteinigt werden durfte. Ach, mag ein anderer gesagt haben, lass ihn doch laufen, der kommt schneller wieder zurück, als er weggegangen ist. Er lässt sich nicht irre machen. Er geht los aus dem Tal der Aussätzigen, kommt auf die Menschenmenge zu. Wie werden die Menschen reagiert haben? Werden sie ihn freundlich begrüßt haben? Grüß Gott, du kommst aus dem Tal der Aussätzigen. Wie geht's dir denn da? Erzähl mal ein bisschen. Glaube ich kaum. Haben sie ihn vielleicht in den Arm genommen und gesagt, wir haben dich lieb, schön, dass wir dich wiedersehen. So freundlich, wie ich hier begrüßt wurde, wenn ich hier reinkam im Foyer, kannst du auch vergessen. Wie werden da die Reaktionen gewesen sein? Und eins können wir uns sicher vorstellen, da hat sich eine Menschengasse gebildet. Nicht aus Freundlichkeit gegenüber dem Aussätzigen, sondern um Sicherheitsabstand zu haben vor der Tröpfcheninfektion. Und so kommt dieser Aussätzige im direkten Gegenüber vor dem Sohn Gottes. Und hier stehen sie sich gegenüber, der Aussätzige und Jesus Christus. Der Aussätzige fällt vor ihm nieder und sagt, Herr, wenn du willst. Hören wir da richtig? Mit diesen vier Worten, Herr, wenn du willst. Ich wage es zu bezweifeln, dass er dich diese vier Worte auf einem Zettel aufgeschrieben hat oder auswendig gelernt hat, noch im Tal der Aussätzigen, mit dieser Absicht zum Sohn Gottes gekommen wäre. Gehen wir davon aus, dass der Aussätzige ein Jude war und dass er sehr wohl als Kind in der Synagoge Bibeltexte auswendig zu lernen hatte. Ob hier in dieser Gegenüberstellung dieser Aussätzige in seinem inneren Auge erkennt, wen er hier vor sich hat. nach Hebräer 1, Vers 2, den Werkmeister der Schöpfung. Die Trinität Gottes war bei der Schöpfung dabei, 1. Mose 1. Hier stehe ich meinem Schöpfer gegenüber, dem ich mein Leben zu verdanken habe. Gehen wir einen Schritt weiter nach Amos 3, Vers 6. Was wisst ihr, was da steht? Gibt's auch ein Unglück in der Stadt, das nicht der Herr will, fügt und tut? Wenn das so ist, dann habe ich diesem Herrn auch meine todbringende Krankheit zu verdanken. Dann darf ich vor dieser Majestät nicht meine Gesundheit ertrotzen. Wir könnten es gut verstehen, wenn der aussätzige Herr gesagt hätte, Herr, bitte rette mich, heile mich. Herr, du bist meine letzte Chance, wenn du mir nicht hilfst, bin ich verloren. Er sagt es nicht. Was er in diesen vier Worten zum Ausdruck bringt, eine Tiefe der Gottergebenheit, Herr, wenn du willst. Das heißt, wenn wir die Worte mal umdrehen, dann heißt das, Herr, wenn du nicht willst, bin ich bereit, mich zu fügen, bin ich bereit, aussätzig zu bleiben, zurück ins Tal der Aussätzigen und das höhnische Gelächter und den ganzen Spott meiner Leidensgenosse über mich ergehen zu lassen, ist mir mehr wert, als etwas gegen dich zu ertrotzen. Ertrotzen den eigenen Willen gegenüber dem heiligen Herrn ist eine schwerwiegende Sache, eigentlich Sünde. Ich finde das sehr treffend umschrieben hier in diesem Büchlein, als es keine Hoffnung mehr gab, Louis Spelzer, der unsere Arbeit in Südfrankreich betreut. Louis Spelzer war 27 Jahre gelähmt durch ein Nervenleiden. Nachdem Christus mich gefunden hatte, war ich 9 Jahre in der Diakonie in Bethel und hatte auch einen Patienten auf meiner Station ähnlich mit dieser Krankheit. Und dann kamen Leute zu ihm, Gläubige, die es gut meinten, hör mal, wenn du richtig glaubst, musst du gesund sein. Komm, ladet doch dort und dort wohnt ein Wunderheiler, der hat die Vollmacht, gesund zu werden. Und natürlich haben er und Marie-Therese, seine Frau, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Marie-Therese durchgemacht hat, den Haushalt mit 4 Kindern und dem Mann als Pflegefall und nicht 27 Tage, sondern 27 Jahre, war nicht einfach. Und dann haben sie Hoffnung geschöpft, diesen Mann eingeladen. Und da kam er rein ins Haus, im Namen Jesu Christi, steh auf und wandle. Aber er konnte nicht. Da wurde dieser Wunderheiler schon ein bisschen ärgerlich. Seine 2 Begleiter gesagt, so, jetzt richtet ihn aus dem Bett auf. Und jetzt werde ich ein Heilungsgebet sprechen. Und dann muss er gehen können. Nach dem Gebet hielten die beiden Begleiter ihn los. Er brach zusammen. Zornig hat dieser Wunderheiler das Haus verlassen. Ich kann euch sagen, ich kenne so manche Gläubige auch hier in Deutschland, die durch diese Theorie im Glauben schiffbrüchig geworden sind, weil sie irre geworden sind des Glaubens. Und so waren die natürlich am Boden zerstört und verzweifelt. Und dann kam 2 Jahre später Jakob Esau zu ihnen, ihm ans Krankenbett und hat ihn in die Tiefe der Gottergebenheit hineingeführt. Gott, der Herr, kann, aber er muss nicht. Wenn wir das im Glauben vollziehen in unserem Herzen, dass wir nie ein Recht haben, unseren Herrn zu etwas zu zwingen. Das war der Schlüssel, dass er eines Tages kerngesund aufstand. Dieses Büchlein ist so manchem verzweifelten Gläubigen eine seelsorgerliche Hilfe geworden. Hier sehen wir die Situation, dieser Aussätzige sagt, Herr, wenn du willst. Aber damit gibt er sich nicht zufrieden, sondern kommt das zweite Prinzip biblischen Glaubens. Herr, du kannst mich heilen. Das wusste er zu genau. Du kannst. Erstaunlich, dieser Herr kann alles, aber er muss nicht. Was macht unser Herr? Er spricht nicht sofort. Seine Geste, die Jünger stehen drumherum, die Menschen, die das miterleben, sind erstaunt. Die müssen erschüttert gewesen sein. Was macht unser Herr? Er streckt die Hand aus und rührt ihn an. also nach medizinischen Kenntnissen Ansteckung. Das muss den Jüngern auf der Zunge gelegen haben. Herr, bist du wahnsinnig geworden? Siehst du nicht, wen du vor dir hast? Also damit ist die Ansteckung schon hundertprozentig sicher. Wir können uns demnächst verabschieden ins Tal der Aussätzigen. Herr, bist du verrückt geworden? Keiner erhebt Einspruch, auch Simon Petrus nicht, auch Thomas nicht, dem Zweifler. Sondern das geht alles so schnell, das muss sie zutiefst gepackt haben. Und Jesus gibt dir diese Geste zu verstehen, ich habe dich lieb, so wie du bist. Ich habe keine Berührungsängste vor dir und vor deiner todbringenden Krankheit. Und darum berührt er ihn und durch diese Berührung gibt er prophetisch einen Einblick schon hin auf das, was noch kommen sollte auf Golgatha. Und Jesaja 53 in dem wunderbaren Kapitel des leidenden Gottesknechtes folgendes steht ab Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt und wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus gibt hier zu verstehen, ich bin der Herr. Auch der Herr über so eine todbringende Krankheit. Und nach dieser Szene öffnet Jesus den Mund und sagt, ich will, sei gereinigt. Blitzschnell wurde der Mann kerngesund, auch die schon angefaulten Gliedmaße sofort regeneriert, kerngesund, zum Erstaunen aller, die das miterleben. Dann schickt er ihn zu den Priestern, die sollen begutachten, ganz nach der Anweisung, wie wir sie auch im 3. Mose 14 angewiesen bekommen haben. Warum? Nicht, dass Jesus gezweifelt hätte, ob die Heilung wirklich geschehen ist, sondern damit die religiöse Führerschaft begreift und einsieht, der Messias ist in eurer Mitte. Wir wenden uns der nächsten Begegnung zu mit dem Hauptmann von Kapernaum. Er war römischer Hauptmann. Wer schon mal in Kapernaum war, da ist ja die Synagoge noch, wo Jesus dann die Predigt von Johannes 6 gehalten hatte. Der Text sagt ja, das war eine Synagoge in Kapernaum. Da war also dann eine Garnison der römischen Armee. Die römische Armee hatte den Krieg gewonnen und Israel war unterdrücktes Land. Und dieser römische Hauptmann hat ein Problem. Er kommt zu unserem Herrn und sagt, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist fürchterlich geplagt. Was es im Einzelnen war das Rheuma oder was anderes, spielt untergeordnete Rolle. An der Stelle dessen sagt aber der Hauptmann, denn Jesus sagt, ich will kommen und ihn heilen. Der Willensentschluss des Sohnes Gottes. Der Hauptmann erhebt Widerspruch. Er sagt, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wie kommt denn dieser römische Hauptmann, er gehörte ja zum Wach, er war ja Befehlshaber. Und wie ginge nach einem verlorenen Krieg Befehlshaber dann mit den unterdrückten Bevölkerung um? Und das wissen meine Eltern, haben mir manches Mal erzählt. Meine Mutter ist ja Wienerin. Mein Vater war während des Zweiten Weltkrieges wegen der Hirnverletzung in Leningrad nach Wien gekommen. Und da hat ihn ein Gehirnspezialist operiert. Und da haben meine Eltern im Krieg geheiratet, wollten auch in Wien bleiben. Und im Sommer 1945 wurde ihnen von einem russischen Offizier die Wohnung beschlagnahmt. Da standen sie auf der Straße, mein ältester Bruder war schon auf der Welt. Wohin? Mein Vater dachte, weil mein Großvater mütterlicherseits Staatsbeamter bei Kaiser Franz Josef war, er könnte zu seinem Recht kommen und die Wohnung wiederbekommen. Da sagt dieser Wiener Beamte, was bilden Sie sich eigentlich ein? Wir haben den Krieg verloren. Wir haben nichts mehr zu sagen. Die Russen beherrschen die Stadt. Und wenn sie noch einmal kommen, sich zu beschweren wegen diesem russischen Hauptmann, dann bin ich verpflichtet, sie an die Russen auszuliefern. Und dann wissen sie genau, wo es hingeht, nach Sibirien. Und dann haben meine Eltern keine andere Chance gesehen, mit dem Koffer in der Hand und einem Baby auf dem Arm in Linz über die Donau von dem russischen in den amerikanischen Sektor zu flüchten. Und so bin ich dann auf die Welt gekommen in der Nachkriegszeit. So haben es meine Eltern erlebt, rechtlos nach einem verlorenen Krieg. Hier war ein verlorener Krieg und hier war Jesus ein Glied des Volkes Israels, der unterdrückten Juden. Und der Hauptmann war ein römischer Hauptmann, über ihn stand der Kaiser in Rom. Er hatte alle Macht militärisch gesehen. Wie kommt dieser Mann dazu, hier Jesus Christus zu sagen, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst? Wenn man sich das vergegenwärtigt, hat dieser Hauptmann in seinem inneren Auge etwas begriffen, wen er hier vor sich hat? Militärisch gesprochen, den obersten Befehlshaber des ganzen Universums. Und diesem hohen Befehlshaber ist er als römischer Hauptmann, obwohl er militärisch und politisch alle Macht hatte, ein armer Sünder. Ich bin's nicht wert. In der Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, fällt dir jede Maske vom Gesicht. Und du erkennst dich als der du in Wirklichkeit bist, nicht der du sein möchtest. Ein armer, verlorener Sünder. So erkennt sich der Hauptmann hier vor Jesus Christus. Ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Und dann kommt bei ihm der Triumph des Glaubens hindurch. Herr, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund werden. Er traut diesem Herrn zu, dass er die Vollmacht hat. Und seine Erklärung ist so überraschend, dass er erklärt von seinem Dienstverhältnis. Ich unterstehe meinen Vorgesetzten, ich gebe Befehle weiter an meine untergebenen Soldaten. Befehl und Gehorsam. Und genauso sagt er, genügt von dir ein machtvolles Wort, das Vertrauen zum Wort aus dem Munde des Herrn ist genug und sein Knecht wird gesund. Jesus ist so überrascht über die Argumentation dieses Hauptmanns, dass er mit Überraschung sagt, so einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Und dann sagt Jesus zu ihm, die gehe hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde zu derselben Stunde gesund. Diese vier Prinzipien biblischen Glaubens, die wir hier finden, bilden einen feinen inneren Zusammenhang des Glaubens, des tiefen Vertrauens. Heißt es bei dem einen, Herr, wenn du willst, heißt es bei dem Hauptmann, ich bin's nicht wert. Auch als Christusgläubige, wiedergeborene Gotteskinder haben wir die sündhafte Natur in uns. Und die sündhafte Natur treibt uns manchmal auch zu Dingen, die uns nachher bitter leid tun und wo wir auch dann die Korrektur brauchen durch unseren Herrn. Ich bin's nicht wert. Das muss ich für mein Leben sagen, ich bin's nicht wert, dass du nicht deine angenommen hast, damals im Herbst 1970. Wer hat es denn bitteschön verdient? Keiner von uns. Verdient nicht, ich bin's nicht wert. Es ist Gnade, lauter Gnade. Und für mich persönlich hatte das schon etwas zu bedeuten, was das Gebet des Glaubens vermag. Ich komme auf meinen Vater zurück. Mein Vater war ja genauso überzeugter Katholik wie ich auch. Und als dann die Jahre, Anfang der 70er Jahre losgingen und die Priester nervös wurden und der Bischof aus Münster eingeschaltet wurde und das Mobbing in meiner Heimatstadt gegen mich, um mich rauszuschmeißen, führte dann dazu natürlich, dass Freunde und Kollegen meines Vaters ihm sagten, hör mal, was ist aus deinem Jungen geworden? Der ist ein Ketzer, den hätte man doch im Mittelalter verbrannt auf dem Dorfplatz. Was hast du versagt in der Erziehung, dass er nicht mehr ein treuer Katholik ist? Und solche ähnlichen dummen Sprüche, vielleicht kennt ihr das, habt ihr schon mal erlebt. Und natürlich gab es manchmal heftige Diskussionen im Elternhaus. Da könnt ihr euch vorstellen. Und dann habe ich mir sagen lassen von einem alten Bruder, der mein geistlicher Vater war, hör auf, mit deinem Vater zu streiten. Er kann nicht anders denken, er ist Katholik. Und respektiere mit aller Achtung das Gebot Ehre Vater und Mutter. Was er an dir getan hat, weise mit Respekt und Liebe und Ehrerbietung zu achten. Da gehört nicht nur dazu die ganze Flucht aus Wien und das alles. Dazu gehört auch noch vieles hinzu, wo ich sehr dankbar bin, was er menschlich geleistet hat für mich, als ich noch Kind war und später. Und das habe ich auch beherzigt. Und als ich ihm eines Tages meine Braut vorstellte und sie wurde von Anfang an von ihm ins Herz geschlossen. Die Enkelkinder taten das Übrige am Stressabbau. Und als mein Papa mich vor 20 Jahren bat, Robert, deine jüngste Schwester geht zugrunde mit wechselnden Männern und Drogenszene und so weiter und so fort, war es schon sehr notvoll. Anni, meine Frau und ich, wir hatten uns bemüht, um sie ihr das Evangelium lieb zu machen. Und stellt euch vor, eines Tages war es soweit, dass das Gebet des Glaubens zu dem Punkt kam, wo sie sich bekehrte. Die Veränderung in der Persönlichkeitsstruktur meiner jüngsten Schwester war so überraschend für meinen Vater, wenn er dann mich fragte, wenn ich zu Hause war, Robert, was glaubt ihr eigentlich und wer ist Christus? Und wenn ich nur anfing zu erzählen, und wieder eingeschoben wurde. Ich merkte, es gibt wieder einen Streit mit Papst und Maria und den Heiligen. Brach ich ab. Ich wollte keinen Streit mit ihm. Aber unermüdliches Gebet. Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Und am 21. Oktober 2010 geschah Folgendes. Mit meinem zweitjüngsten Sohn machte ich bei ihm die Gartenarbeit. Da war er 92 Jahre alt, trotz der Hirnverletzung. Alt, gebrechlich, aber noch geistig da. Dann habe ich mit ihm dann erzählt, Papa, weißt du, dass ich mein 40-jähriges Jubiläum habe in diesem Jahr, dass Christus mich fand? Überrascht wurde er sehr lebendig. Und da sagte er, Robert, da liebte deine Mama ja noch. Ja, sage ich, weißt du noch, wie das war, wie das ganze Leid durch unsere Familie ging? Und wir rekonstruierten alle Einzelheiten der damaligen Jahre. Und dann sagte mein Vater Robert, unsere Familie hat schwere Tiefen durchgemacht. Da hast du recht, Papa. Und weißt du was noch? Und das konnte ich ihm das erste Mal sagen. Sei mir nicht böse, da zerbrach mein katholischer Glaube und durfte ihm dann erklären, was dann in ganzen Zeit ich im Römerbrief Kapitel 3, 4, 5, 6 zusammengefasst finde und auch in diesem wertvollen Büchlein Regen auf dürstendes Land die Schilderung der verfolgten Gläubigen im Salzburger Land und wie dann ein Priester, der aus Überzeugung im Differeggental die Gläubigen verfolgte und sie brechen wollte, zurück in die Kirche zu bringen, schließlich in der Begegnung mit dem Sohne Gottes ein anderer Mensch wurde, ein Mann der Barmherzigkeit. Ich habe auch meinen Kindern das zu Weihnachten geschenkt. Wisst ihr was, ihr könntet vieles erkennen, was den Katholizismus betrifft. Und wie dieser Mann Christus fand und ein Mann der Barmherzigkeit wurde, und so könnt ihr euren Papa es nachvollziehen. Am Pflegebett meiner Mama hat Christus mich gefunden, 9 Jahre Lebensschule in Bethel und dann die Missionsarbeit in den verschiedenen Aspekten, dass man nur staunen kann. Und da fand ich, das durfte ich meinem Vater dem Abend erklären. Und das finde ich so treffend formuliert in diesem Büchlein. Weil Jesus Christus Gott und Mensch in einer Person ist, der noch nie gesündigt hat und seine Frömmigkeit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so macht er die Sünde durch den Glauben sich selbst zu eigen und tut nichts anderes, als hätte er sie getan. So müssen die Sünden in ihm verschlungen und ertränkt werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. Der Priester zittert und erbebt und dann schreit auf: mein Gott, nun begreife ich den Widerstand der Gläubigen, denn sie haben erkannt, dass nichts, aber auch nichts den Menschen vor Gott gerecht machen kann, als allein die Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Und als ich das meinem Vater erklären durfte, dann sagte Robert: Hat Martin Luther doch recht gehabt? Sage ich: Ja, Papa, er hat recht gehabt. Sagt man: Dann bist du ja auf dem richtigen Weg, mach weiter so. Und wenn du das von deinem eigenen Vater das erste Mal im Leben zu hören bekommst, du bist auf dem richtigen Weg, war für mich erstmal ein großes Geschenk. Dann bat er mich: Robert, kannst du mit mir beten? Gilt das auch für mich, was im Römerbrief steht? Ja, Papa, auch für dich gilt das. Betest du mit mir? Bitte, das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Für mich ein überraschendes Geschenk. Bis heute dankbar. Dann haben sich doch 40 Jahre Gebet für deinen Vater war nicht umsonst gewesen. Der Glaube ist größer als unsere Gefühle, als unsere Gedankenwelt für möglich hält. Und darum möchte ich mit diesen vier Prinzipien biblischen Glaubens, dass wir unser Vertrauen zu Christus fest machen und nicht aufgeben, wenn wir dann in Krisen und Nöte, für wen wir auch beten, und das könnt ihr mir ganz sicher abnehmen, dass in den 40 Jahren Gebet für meinen lieben Vater ich manchmal resignieren wollte und aufgeben wollte. Das gab es auch. Und hier gilt das, was hier der Aussätzige sagt: Herr, wenn du willst, du kannst. Der Hauptmann sagt: Ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort. Das Wort selbst ist Geist und Leben. Das Wort selbst, hinter ihm steht die Autorität des lebendigen Gottes in der Gestalt Jesus Christus. Und wie er dann Gestalt gewinnt in deinem und meinem Leben. Diesem Herrn das absolute Vertrauen zu schenken und nicht aufzugeben, möchte ich jeden ermutigen, der noch in einer Beziehungskrise mit Christus ist. Wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Christus, der Sohn Gottes, er ist der Einzige. Er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das Vertrauensverhältnis im Glauben mit Christus tief verwurzelt zu werden. Und wisst ihr was? Und der Herr lässt uns nicht fallen. Und das ist meine Devise der letzten 5 Jahre. In 3 Sätzen. Ja? Angefochten, getragen und noch nicht fallen gelassen. Gott segne und gebrauche euch. Amen.